Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Mit diesem kraftvollen Intro begrüßen wir Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Turned Around. Wir, das sind heute mein Co-Host Rüdiger Tibbe, ich und unser Stargast Tina Kleingarn. Bevor wir Tina vorstellen, mache ich das noch mit unserem heutigen Thema, nämlich Exit Readiness. Der eine oder die andere von Ihnen hat bestimmt schon mal davon gehört, andere noch nicht. Aber das Thema ist im Kommen und mit Blick auf das knifflige M&A-Umfeld gerade ziemlich en vogue. Es geht darum, ein Unternehmen strategisch, datentechnisch und emotional gezielt auf einen Verkaufsprozess vorzubereiten, bevor dieser offiziell beginnt. Und die Option, das sanierte Unternehmen zügig an den M&A-Markt zu bringen, die schwingt ja in vielen Restrukturierungen im Hintergrund mit. Denn klar ist, ein saniertes Unternehmen verdient eine viel höhere Bewertung als eines, von dem der Käufer weiß, dass noch eine Menge Arbeit auf ihn zukommt und auch eine Menge Risiken. Und das führt mich zu unserer heutigen Leitfrage. Muss man das Thema Exit Readiness bei einer Restrukturierung schon direkt mitdenken oder die beiden Projekte lieber nicht miteinander vermischen? Ich bin schon sehr gespannt, was Tina uns dazu sagen wird. Schließlich ist sie die Queen of Exit Readiness hier in Deutschland. Schön, dass du da bist, liebe Tina, hier bei Turned Around.
Danke, Michael. Guten Morgen.
Und auch hallo an dich, lieber Rüdiger nach München.
Ja, guten Morgen, ihr beiden. Freue mich auf einen interessanten Austausch.
Rüdiger, die erste Frage direkt an dich. Was verstehst du eigentlich unter Exit Readiness?
Ich würde sagen, das ist so ein anständiges Window Dressing.
Tina, du wirkst relativ entspannt, obwohl es ja eigentlich so ein leichter Vorwurf damit spielt. Wie würdest du Exit Readiness definieren? Ist es nur Window Dressing?
Also, das geht natürlich darüber hinaus. Für mich ist Exit Readiness die bestmögliche Vorbereitung eines Management-Teams auf ein Exit, sei es ein Börsengang oder ein Verkauf. Und klar, Rüdiger, da gehört natürlich das Window-Dressing dazu. Das wäre ja aber nur nach außen gekehrt. Ich glaube, das Unternehmen muss aber auch nach innen sehr klar seine Hausaufgaben machen, um dann auch den Exit-Test zu bestehen.
Du hast vor 10 Jahren ungefähr deine eigene Firma Western Corporate Finance gegründet, warst vorher Investmentbankerin bei Goldman und bei Barclays, kennt sich also sehr gut beim M&A-Geschäft aus, hast dich aber dann voll auf Exit-Readiness-Projekte konzentriert, schon zu einer Zeit, als es ja eigentlich sehr, sehr exotisch noch war. Wie bist du denn darauf gekommen, dich ausgerechnet auf dieses Thema zu spezialisieren?
Ich habe in dem Thema Exit Readiness damals vor 10 Jahren eine Nische gesehen, weil ich zurzeit als Bankerin immer das Gefühl hatte, dass dieser Vorbereitungsprozess zu kurz kommt. Der M&A-Berater verspricht dir natürlich im Pitch, dass er das alles machen würde. Es passt aber nicht zur Struktur, sage ich mal, erfahrenes Personal seitens der Bank monatelang in der Firma abzustellen, um diesen Prozess wirklich vorzubereiten. Da macht der M&A-Berater bestimmt einiges, aber ich glaube, da kann man das noch viel besser machen. Denn du musst verstehen, in dem Moment, wo der M&A-Berater ins Haus kommt, ist natürlich auch die Erwartungshaltung des Gesellschafters, dass es jetzt losgeht. Und da stellt kein CFO mehr seinen Fuß auf die Schiene und sagt, hier habe ich aber noch ein großes Problem. Und genau diese Probleme wollen wir in der Exit Readiness eruieren und dann auch eliminieren.
Das heißt, ihr sorgt auch dafür, dass die Daten, die Zahlen, die Strukturen so sind, dass nicht nur nach außen glänzt, sondern dass die Firma intern auch in der Lage ist, einen Verkaufsprozess zu bedienen, als praktisch in der Bringschuld, wenn Käufer Daten wollen, wenn die in der Due Diligence sind und so weiter.
Absolut. Zur Exit Readiness gehört auf jeden Fall Informationstransparenz, gerade im Hinblick auf die Zahlen. Wo machen wir Gewinn? Mit welchem Kunden machen wir Gewinn? Mit welchen Produkten? Wo machen wir Verluste? Natürlich dann auch eine PMO-Funktion, das Ganze zu koordinieren und zu exekutieren. Und dann natürlich auch die Kommunikation.
Was muss denn deiner Meinung nach erfüllt sein, dass ein Unternehmen sagen kann, es ist Exit ready?
Das ist eine sehr gute Frage. Und die Frage ist, ob ein Unternehmen jemals wirklich ready ist, weil das Ganze ist ja im Fluss. Aber für mich gehört zu einer Exit Readiness einmal die Content-Seite. Also das ist die Aufbereitung der Zahlen. Der CFO muss wissen, was ist sein nachhaltiges EBITDA, was ist seine Ertragskraft, auch bereinigt um Einmaleffekte in der Vergangenheit. Er muss einen klaren Plan haben auf seinen Businessplan und auch wissen, was er für eine Equity Story hat. Und auch Businessplan und Equity Story müssen gesynkt sein und entsprechend mit Maßnahmen unterlegt sein. Das ist so ein bisschen das, was wir als Content Readiness bezeichnen. Dann haben wir aber auch noch die Emotional Readiness. Und das ist, sage ich mal, die Einstellung des Managements, zu wissen, wo wollen Sie die Firma eigentlich hinführen, wo kommen Sie her, um dann das in der Interaktion mit Investoren auch entsprechend vermitteln zu können.
Jetzt gehen wir mal in die Restrukturierung. Das berühmte Saubermachen, bevor man das Unternehmen am M&A-Markt anbietet, ist ja tatsächlich recht häufig anzutreffen. Jetzt gibt es ja zwei Fälle, einmal eine harte Restrukturierung oder eine, wo man nochmal ein bisschen durchkehrt, bevor man das Unternehmen am M&A-Markt anbietet. Ist Restrukturierung ein häufiger Kontext in deinen Projekten?
Es kommt durchaus vor. Es kommt in der letzten Zeit auch immer häufiger vor. Ich komme ja ursprünglich eher von der Private Equity Seite. Also ich habe, ich sag mal, 60% meiner Aufträge kommen aus dem Bereich Private Equity. Die waren ja gerade, sage ich mal, in den letzten 10 Jahren etwas weniger krisengeneigt. 20% der Aufträge kommt aus dem Mittelstand oder Familienunternehmen und 20% aus dem Konzern. Ich sag mal, es kommt schon vor, dass wir da auch eine Krisengeneigtheit haben, ist aber nicht immer der Fall. Und gerade, sage ich mal, in den letzten 5 Jahren war es eher weniger der Fall.
Rüdiger, du hast bestimmt schon einige Male Unternehmen saniert mit dem Auftrag, sie letzten Endes verkaufsfähig zu machen. Was macht denn Restrukturierung mit Exit-Perspektive deiner Erfahrung nach so besonders?
Also ich glaube zunächst mal, die Restrukturierung hat ja per se das Ziel, ein Unternehmen exit-ready zu machen. Du versuchst ja immer, das Unternehmen so aufzubereiten oder vorzubereiten, dass es eben den neuen Marktanforderungen entspricht und somit auch für mögliche neue Investoren attraktiv ist. Was mir hier in Deutschland ein bisschen aufstößt, das habe ich auch des Öfteren schon gesagt, ist das Thema der übertragenen Sanierung. Das ist ja so, wenn ein Unternehmen sich in der Insolvenz befindet, wird normalerweise ja nicht restrukturiert, sondern das Unternehmen wird, so wie es ist, übertragen auf einen Investor. Dieser Investor würde dann restrukturieren. Diesen Ansatz halte ich für komplett falsch. Der führt häufig zu Restrukturierungsschleifen. Sprich, das eigentliche Problem ist gar nicht gelöst worden, sondern hat ein bisschen so finanzwirtschaftlich restrukturiert, die Bilanz durchmassiert und aber das eigentliche Problem nicht gelöst. Und von daher sehe ich Tinas Ansatz auch in extremen Fällen für geeignet. Nämlich, ich würde es dann die sanierende Übertragung nennen, dass dann der Insolvenzverwalter, aber da haben die natürlich keinen Bock drauf, von Nomen est Omen, Verwalter, ja, das sind keine Manager. Aber eigentlich müsste es von Gesetzes wegen so geregelt sein, dass man praktisch saniert und dann überträgt. Da kommt dann diese Exit Readiness in der Restrukturierung ins Spiel. Ja, also da halte ich es für extrem wichtig. Da sieht man es auch. Also Beispiel jetzt gerade, weil alle darüber reden, Karstadt, Benko. Das war mit Ansage. Ich könnte auch ein Unternehmen nennen, die als nächstes da reinrutschen. Ich nenne es aber jetzt nicht, weil ich da nichts auslösen möchte. Ja, aber es gibt viele Unternehmen, die sind da extrem gefährdet. Von daher muss man da diesen Exit-Readiness-Ansatz schon immer wieder ins Spiel bringen. Halte ich auch für sehr gut. Und wir für uns, wenn wir in die Restrukturierung gehen und Mandate bekommen, haben immer diesen ganzheitlichen Ansatz, strategische Repositionierung, finanzwirtschaftliche Optimierung und Effizienzsteigerung im leistungswirtschaftlichen Bereich. Und dieser ganzheitliche Ansatz führt dann eben dazu, dass du das Unternehmen exit-ready machst. Das ist also bei uns eigentlich mehr oder weniger im Programm beinhaltet.
Insolvenzgeschichten macht ihr so gut wie nie, Tina, oder?
Die machen wir in der Regel nicht. Häufig ist ja schon ein CIO mit an Bord, der sehr erfahren ist, der das dann mit abdecken kann. Aber theoretisch könnten wir es auch machen.
Dann schauen wir uns mal Fälle an, die noch nicht in der Insolvenz sind. Verkaufsprozess ist angestoßen oder soll gemacht werden, aber man holt nochmal einen Restrukturierer rein, um einfach nochmal ein bisschen Ordnung zu schaffen, vielleicht auch ein paar Sachen abzustellen, damit der Käufer sie nicht mit einem großen Risikoabschlag bewertet. Rüdiger, würdest du sagen, wenn du dich jetzt in dieser Situation wiederfindest, erst sauber restrukturieren, den Tippe und seine Truppe mal machen lassen und sich dann erst Gedanken über die Positionierung des Assets am M&A-Markt machen? Oder würdest du sogar sagen, lass uns beides direkt in einem gemischten Team aus einem Guss angehen?
Kommt immer auf die jeweilige Situation drauf an, was will der Gesellschafter. Wenn ich selber zu entscheiden hätte, ich würde es immer gemeinsam starten. Ich würde gucken, was gibt's für Möglichkeiten. Daraus leitet sich dann ab, was man tut, welche Visionen und Aktivitäten in den Vordergrund rücken. Also wenn ich es entscheiden würde, ich würde es gleich von vornherein gemeinsam aufsetzen.
Ich stimme Rüdiger dazu. Er hat ja vorhin auch einen sehr guten Punkt gemacht, nämlich gesagt, dass die Fragestellung eine ähnliche ist, ob du jetzt das Unternehmen erfolgreich restrukturierst oder auch für einen Exit vorbereitest. Denn ich denke, dass die Erkenntnisse aus einer Exit-Readiness-Vorbereitung nicht nur hilfreich sind für den Exit, sondern auch zur besseren Restrukturierungssteuerung. Weil die Erkenntnisse, die du hast, sprich wie ist meine Zahlenlage, gerade auch in der Krise, wenn ich krisengeneigt bin, wie ist meine Liquidität, wie ist mein Wettbewerbsumfeld. Das sind alles Erkenntnisse, die brauchst du sowohl, wenn du dein Unternehmen erfolgreich an einen neuen Investor verkaufen möchtest oder wenn du es von innen heraus transformierst, ist das synergistisch.
Rüdiger, ist es nicht auch eine Aufgabe, die in der Regel auch ein CRO miterledigt? Also wirklich die Zahlen verstehen, den Werttreibern auf den Grund zu gehen, sich das Preismengengerüst anzuschauen. Macht ihr das nicht auch oder ist es was, was in der Restrukturierung nicht so abgedeckt wird, dass da schon noch Input gefragt sein könnte von außen?
Das machen wir auch, aber die Frage ist, macht es jeder CRO? Und das hängt wieder davon ab, was sein Mandat ist. Wenn der CRO jetzt in einer bankengetriebenen Restrukturierung tätig ist oder von den Banken vorgeschlagen wurde, dann geht er natürlich in der Regel auf die finanzwirtschaftliche Restrukturierung. Da geht es dann wieder in Schleifen endlos und von daher kommt es immer darauf an, wer den CRO mandatiert. Wir nehmen nur Mandate an, wo wir das eben ganzheitlich betreuen können. Das Thema und wir würden jetzt nicht als verlängerter Arm der Bank in ein Unternehmen reingehen.
Wie lange bräuchtet ihr denn, Tina, bis ihr einem Restrukturierer oder einem bestehenden Management wirklich diese augenöffnenden Zahlen bieten könnt, dass ihr sagt, das sind genau eure Werttreiber, hieran müsst ihr arbeiten, das müssen wir nach vorne stellen im Investorenprozess?
Also wir entwickeln das ja gemeinsam mit dem Unternehmen, insbesondere mit dem CFO und seinem Team. Und das kommt natürlich ganz drauf an, wie die Datenbasis ist. Ja, und das geht dann in dieses Thema Analytics. Welche Daten sind überhaupt erhebbar? Da hast du Unternehmen, da mangelt schon an den Stammdaten, dass die einfach nicht verfügbar sind oder die sind nicht vergleichbar. Oder beispielsweise eine Produktgruppenkonsolidierung ist nicht wirklich vorhanden. Ich sag mal, wenn wir ganz normal in Exit Readiness reingehen, jetzt außerhalb eines krisengeneigten Unternehmens, ist es schon sehr hilfreich, wenn wir 3 bis 4 Monate Vorlauf haben, bevor dann der M&A-Berater die Prozesssteuerung übernimmt. Nun ist es natürlich in der Krise so, stell dir vor, du verbrennst 50.000 Cash am Tag, ja, da musst du dir natürlich angucken, wie lange reicht die Liquidität. Da kannst du nicht dann gemütlich 3 bis 4 Monate vorbereiten. Da muss es dann einfach schneller gehen. Und ich sag mal, da kriegst du in 4 bis 6 Wochen schon sehr viel gewuppt.
Was für Erfahrungen hast du denn gemacht in der Zusammenarbeit mit den Management-Teams, die dann an der Restrukturierung parallel gearbeitet haben, seien es jetzt die internen oder externe Spezialisten wie die Excellence-Gruppe?
Ich sag mal, in der Situation, in der die sich dann befinden, sind die sehr, sehr dankbar für Hilfe. Am besten funktioniert das, wenn du mit dem CRO sehr Hand in Hand arbeitest. Da hilft es natürlich, wenn du so eine Einstellung hast wie Rüdiger zu sagen, wir müssen das eigentlich parallel machen, denn die Fragestellung ist sehr ähnlich und die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen, helfen uns beiden. Wenn du natürlich jemand hast, der eigentlich mit einem neuen Investor nichts zu tun haben will, wird es ein bisschen schwieriger, aber in der Regel sind die Leute da sehr offen und dankbar für Unterstützung. Da, ich sag mal, in 4 von 5 Controlling Departments mangelt es schon im Tagesgeschäft an den ausreichenden Kapazitäten. Und es ist klar, dass in so einer Krisensituation, die mehr als disruptiv ist, wenn da erfahrene Leute mit kühlem Kopf dazukommen, ist es hilfreich.
Lassen sich die Findings, die ihr in der Exit Readiness Analyse feststellt, auch oft recht schnell adressieren? Also Wissen ist ja das eine, aber die Sachen dann abzustellen, was in der Restrukturierung wichtiger ist als im M&A-Prozess, ist eine andere Geschichte.
Wir stellen weniger ab. Ich sag mal, wir sorgen für Informationstransparenz und dann im Hinblick auf die Investorensuche dann auch für ein gutes PMO-Management. Ich glaube, das ist dann sozusagen in der Abstimmung mit der Geschäftsführung und auch dem CIO zu sagen, was sind unsere strategischen Weichenstellungen, um hier das Unternehmen nachhaltig voranzubringen.
Ich frage mal zuerst Rüdiger, aber dann natürlich auch noch Tina dazu, nach der Frage, wer ist der Boss bei so einer Geschichte? Als CRO steuert ihr noch mehr Dienstleister, die gegebenenfalls dazukommen sind in der Situation. Das Exit Readiness Team ist ja vielleicht nur einer davon. Würdest du reklamieren, Rüdiger, dass du da auf jeden Fall die Hand drauf haben willst auf dem Projekt oder würdest du einem Exit Readiness Team weitgehend freie Hand halten und da absolut auf Augenhöhe eher agieren?
Meine Philosophie ist ja, dass der CRO sollte für alles verantwortlich sein, was direkt oder indirekt mit der Restrukturierung zu tun hat. Und so gesehen sollte der CRO schon den Hut aufhaben, denke ich, um das zu koordinieren. Wobei das ja ein Team-Effort ist. Also es ist ja nicht so, dass Ober sticht unter. Die Zeiten sind sowieso vorbei, sondern es geht ja gemeinsam, wie ich eingangs schon sagte. Und ist natürlich klar, dass wenn das Thema Exit Readiness kommt und wir zusammenarbeiten, dass Tina dann natürlich der Treiber ist. Aber es muss halt irgendwo zusammenlaufen. Und irgendjemand mal den Hut aufhaben. Ja, und das wäre aus meiner Sicht der CRO.
Wie siehst du das, Tina?
Ich sehe auch, dass es der CIO ist. Allerdings in Tandem mit der restlichen Geschäftsführung oder auch dem Vorstand. Denn am Ende nach der Restrukturierung ist der CIO weg. Aber der verbleibende Vorstand muss ja dann auch mit dem Unternehmen weiterleben. Daher denke ich, ist es essentiell, dass alles beim CIO zusammenläuft. Nicht nur Restrukturierung, sondern auch Exit-Bemühungen, strategische Alternativen. Aber im engen Schulterschluss mit der Geschäftsführung, sodass diese dann im Nachgang die Ergebnisse auch mittragen kann.
Jetzt schauen wir das Ganze vielleicht mal aus der Perspektive des M&A-Marktes an oder des potenziellen Investors, der jetzt auf ein Target blickt, das gerade eine Restrukturierung durchlaufen hat oder durch eine Restrukturierung hindurchläuft. Die ist ja nie abgeschlossen, beziehungsweise man kann ja selten sagen, jetzt ist die Restrukturierung vorbei und gestern war sie das noch nicht. Aus deiner Sicht der M&A-Expertin, welche Punkte sind denn für das Erreichen einer Exit-Readiness entscheidend in der Restrukturierung, dass du sagst, wir sind jetzt an einem Punkt, dass wir dieses Asset guten Gewissens an den M&A-Markt geben können?
In der Restrukturierung ist natürlich die Liquidität vornehmlich. Also die muss bis zum gewissen Grad gesichert sein, dass du nicht konstant nur am offenen Herzen operierst. Du musst dann neben deinen Zahlen und dem Businessplan eine strategische Vision haben. Und wenn du da mal Klarheit drüber hast, glaube ich, kannst du an den Markt gehen.
Das Thema Nachweis stelle ich mir schwierig vor. Gerade bei einer Restrukturierung, die abgeschlossen wurde, weiß man ja nie, wie wirklich nachhaltig hat die gegriffen. Das weiß man oft erst 1, 2, 3 Jahre weiter. Kann man in einem Exit-Readiness-Programm das irgendwie so gestalten, dass die Fragezeichen bei den Käufern über den Erfolg der Restrukturierungsmaßnahmen, dass die geringer werden im M&A-Prozess?
Was du ansprichst, Michael, ist ja so ein bisschen das Thema des Proof of Concepts. Und der ist natürlich direkt im Anschluss an die Restrukturierung natürlich möglicherweise noch nicht vorhanden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass du natürlich die Zahlen im Griff hast, dass du monatlich schon tracken kannst, was das für Ergebnisse bringt. Und dann hoffentlich über Zeit zeigen kannst, dass die auch nachhaltig sind. Da wird das Fenster natürlich viel kleiner sein, wo du das beweisen kannst, als wenn du über langen Zeitraum schon weißt, dass du auf den Exit zugehst. Das ist dann sicherlich anspruchsvoller in der Restrukturierung. Insofern nochmal umso wichtiger, dass du deine Zahlen im Griff hast, um dort dann Woche für Woche, wenn nicht eher Monat für Monat, zeigen zu können, dass du auf dem richtigen Weg bist.
Man kann ja Rüdiger bei einer Restrukturierung auch mal die ketzerische Frage stellen, ob solche Unternehmen überhaupt an den M&A-Markt gehören oder ob man da nicht von Anfang an sagen soll, wenn eine Restrukturierung durch ist, man lässt das Ding jetzt nochmal 1, 2 Jahre reifen, um zu schauen, ob es gegriffen hat.
Kommt auch wieder auf die jeweilige Situation drauf an, aber ich glaube, ich würde es nicht per se sagen, dass sich ein Unternehmen erstmal alleine beweisen muss, sondern es kann ja auch Teil der Restrukturierung sein, dass eben ein strategischer Investor gesucht werden muss, weil von der Innovation Defizite da sind, die noch nicht ausgeglichen wurden oder von der Unternehmensgröße oder von der Internationalität, von der Global Presence, Footprint und so weiter. Also da gibt es schon durchaus, würde fast sagen, in 80% der Fälle das Ergebnis, das gesagt wird, wäre ganz gut, wenn wir hier einen strategischen Investor hätten. Umso wichtiger ist es dann, das Unternehmen entsprechend vorzubereiten, um eben auch den Wert des Unternehmens zu maximieren oder zumindest das Potenzial aufzuzeigen, für einen relativ reibungslosen Übergang zu sorgen, wobei es natürlich immer Risiken geben wird. Das ist keine Vollkaskoversicherung, die wir hier abgeben können, aber du hast zumindest das Risiko transparent oder die Risiken transparent gemacht im Zuge der Restrukturierung und auch der Exit Readiness, wie ich das verstehe, sodass hier ein potenzieller Investor im Vergleich zu einer, in Anführungszeichen, normalen Situation eine relativ komfortable und angenehme Situation vorfindet, ja, die sehr transparent ist.
Was ist denn aus deiner Sicht essentiell, um ein restrukturiertes Unternehmen M&A-marktfähig zu machen? Tina hat das Thema Liquidität erwähnt. Was würdest du da nennen?
Ja, ich würde auch, also ganz klar Liquidität, die Stabilität insgesamt des Unternehmens, ja, dass die Auftragslage natürlich muss gesichert sein. Schlecht ist es, wenn du jetzt das Unternehmen keinen Order Entry hat, keine zukünftigen Aufträge da sind oder wenig. Das wäre natürlich schlecht. Also die Kundenseite, Sales-Seite muss abgesichert sein. Die finanzwirtschaftliche Lage muss stabil sein und es muss von der Operational Excellence zumindest im Durchschnitt sein.
Rüdiger hat gerade das schöne Wort Potenzial erwähnt. Das Potenzial muss erkennbar sein für die Investoren. Da haben wir die Expertin, die hier sitzen. Deswegen direkt mal die Frage, wie zeigt man im M&A-Markt das Potenzial eines Unternehmens, gerade wenn es vielleicht aus einer etwas unruhigen Zeit kommt?
Also es ist zum einen die Informationstransparenz, dass du anhand deiner Zahlen wirklich belegen kannst, wo das Unternehmen steht und die Entwicklung aufzeigen kannst. Dann brauchst du natürlich eine gute Equity Story, um das entsprechend zu vermarkten. Und idealerweise hast du dann noch ein Management, was auch in der Investoreninteraktion geübt ist, dass es wirklich dieses Potenzial dann auch entsprechend überzeugend darstellen kann.
Hast du schlechte Erfahrungen mit dem sogenannten Overselling gemacht, dass ein Unternehmen sich vielleicht auch nach der Restrukturierung oder ohne den Kontext in einem M&A-Prozess dermaßen positiv darstellt und Potenziale aufzeigt hier, da und dort, dass die Investoren einfach genervt abwinken und sagen, das ist so viel Bullshit, da mache ich gar nicht weiter?
Ich bin durchaus auf der PMO-Seite später in Transaktionen dazugekommen, wo ich schon das Gefühl hatte, dass das Unternehmen besser dargestellt wurde, als es eigentlich ist. Das war zum einen eine Situation, wo die Größenordnung des Unternehmens von Investoren nicht richtig eingeschätzt werden konnte. Es hatte damals viel mit IFRS 16 zu tun, wo einfach das EBITDA mit dieser Leasingbilanzierung aufgebläht war. Ich glaube, das IFRS 16 ist jetzt so lange im Markt, das haben wir alle verstanden. Es gibt aber auch andere Beispiele, wo Assets beispielsweise als sehr Cashflow-generativ dargestellt werden. Aber wenn du dann da wirklich hinterguckst, doch siehst, dass die Investitionsanforderungen größere sind, als in diesem Begriff Maintenance CapEx anfänglich ausgewiesen werden. Und ja, das fällt einem später auf die Füße.
Empfindest du, Rüdiger, so solche M&A-Prozesse in der Restrukturierung störend, wenn ihr noch nicht ganz fertig seid und schon müsst ihr Due Diligence-Fragen beantworten und ähnliche Geschichten machen?
Ja. Kontraproduktiv, würde ich sagen, weil du natürlich dann diesen Spagat machen musst zwischen der Realität und einer möglichen Zukunft. Und das ist nicht gut.
Kann eine gute Exit-Readiness-Vorbereitung auch den Aufwand des Managements in einem M&A-Prozess reduzieren, zum Beispiel für Due Diligence-Fragen oder ähnliches?
Auf jeden Fall. Also zum einen ermöglicht es der Bank oder dem M&A-Berater dann die Ressourcen viel fokussierter auf den eigentlichen Prozess zu lenken. Und auch klar, je besser du vorbereitet bist, gerade Zahlengriffigkeit, Transparenz, je besser kannst du dann den Due Diligence-Prozess auch bewältigen.
Ich würde gerne mal mit euch über den verkaufsbereiten oder verkaufswilligen Gesellschafter sprechen, der diesen Prozess anstößt. Letztlich ja bei euch beiden der entscheidende Kunde, der große Entscheider in dem ganzen Spiel. Ein Unternehmer, der in eine laufende Restrukturierung herein schon einen M&A-Prozess startet oder Exit-Readiness-Prozess startet, ganz klar signalisiert, wir müssen hier in 12 Monaten zu Ende kommen, damit ich das Ding losschlagen kann. Ist sowas hilfreich im Sinne von, das sorgt ordentlich für Dampf oder braucht man sowas überhaupt nicht?
Ist natürlich verständlich, dass ein Unternehmer so denkt, noch dazu in der heutigen Zeit, wo es ja auch politisch sehr unsicher ist. Und von daher kann ich das gut nachvollziehen. Wir bräuchten das jetzt im Restrukturierungsprozess nicht, um mehr Dampf im Kessel zu haben. Den haben wir sowieso. Von daher muss man eben aufpassen, wie man das kommuniziert. Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, Verkauf um jeden Preis und das Aufhübschen der Braut. Wir haben eingangs gesagt, zum spaßeshalber Window Dressing. Ja. Sowas würde ich halt nicht machen, weil es sehr schnell in eine Richtung geht, die dann auch gefährlich werden kann, Haftung und so weiter. Da würde ich dann eher dann zurückziehen. Wohlgemerkt, ich verstehe natürlich die Motivation eines Unternehmers in der heutigen Zeit, aber es muss halt so mal im vernünftigen Rahmen sein. Wenn es im seriösen Maße läuft, dann kann man sowas begleiten. Aber es gibt halt eben auch prominente andere Fälle. Und da möchte ich nicht dabei sein.
Ich kann mir vorstellen, dass die erfahrene M&A-lerin jetzt sagt, ein M&A-Prozess, der einmal gestartet ist, den sollte man auf Zug durchziehen. Alles andere ist nicht empfehlenswert, oder?
Ein M&A-Prozess kannst du auf verschiedene Weisen starten. Die Frage ist, bist du schon am Markt und weiß der Markt schon, dass dein Asset zum Verkauf steht? Wenn das noch nicht der Fall ist, ist es ja noch die ganze Phase der Vorbereitung, also der Readiness. Da bin ich bei Rüdiger. Es hilft überhaupt nichts, hier noch das Feuer weiter zu entfachen, um Druck aufzubauen seitens des Gesellschafters. In so einer Krise ist, glaube ich, das Management schon so unter Strom. Aber die Fragestellung ist ja ähnlich. Ob ich jetzt, sage ich mal, die Maßnahmen durchführe, um die Restrukturierung voranzutreiben oder ob ich die Exit-Readiness vorantreibe, das ist ja synergistisch. Und damit muss ja noch gar nicht gesprochen sein, dass ich das dann auch wirklich mache. Aber vorbereitet zu sein, gibt mir ja auch Alternativen. Und du weißt vielleicht in dem Moment noch gar nicht, ob du einen neuen Investor brauchst oder ob die Liquidität reicht. Und wenn du das natürlich dann erst angehst mit der Readiness, wenn du merkst, dir geht das Geld aus und du musst jetzt ein Fire Sale machen, das ist doch viel besser, du stößt das Thema parallel mit an, um dann für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Und dann ist es natürlich ein Kommunikationsthema, ob du das einfach mitmachst, diese vorbereitenden Maßnahmen, oder ob du deiner Mannschaft schon erzählst, ja, also nächstes Jahr werden wir sowieso verkauft und jetzt hier bitte alles zusammentragen.
Aber du kommst ja sehr stark auf die Kommunikation an zwischen dem Exit Readiness Team und dem Management Team, wie auch immer das zusammengesetzt ist. Denn zum Beispiel, wenn ihr sagt, das Unternehmen ist Exit Ready, die Daten sind da, wir verstehen es, wir können auch die Equity Story erzählen, aber ein Management Team, vielleicht ein CIO sagt, Moment, hier sind noch zu viele Unsicherheitsfaktoren, wir brauchen noch ein halbes Jahr. Wenn ich euch beide richtig verstehe, würdet ihr sagen, in so einem Fall klare Empfehlung, den M&A-Prozess nicht starten. Exit Readiness Haken dran, aber noch nicht starten.
Aus unserer Sicht ist da eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit dem CIO. Das geht Hand in Hand. Ich glaube, da ist man auch gleich gesteuert, was die Ziele anbelangt, nämlich das Unternehmen erfolgreich aus der Restrukturierung zu führen, sei es mit M&A-Prozess oder nicht. Und ja, Kommunikation ist ein großes Thema.
Aber du würdest schon sagen, auch wenn das Management sagt, wir haben zu viele Unsicherheitsfaktoren, würdest du den M&A-Prozess trotzdem starten, wenn die Exit Readiness da ist formell?
Du, das kommt auf die Situation an. Wenn du neue Liquidität brauchst und du kriegst es nicht von der Fremdkapitalseite, dann bist du möglicherweise gezwungen, dich auf Investorensuche zu begeben. Wenn du natürlich sehr große Unsicherheit hast und die Liquiditätspolster reichen, dann wäre es vielleicht besser noch zu warten, um gerade diesen Proof of Concept oder was wir vorhin angesprochen hatten, zu zeigen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, noch abzuwarten, denn das wird sich dann sicherlich positiv auf die Bewertung auswirken.
Rüdiger, einen Schritt weitergehen, da würde mich deine Einschätzung interessieren. Der M&A-Prozess läuft, das Unternehmen ist auch am Markt. Es sind auch Leute im Datenraum beispielsweise schon. Und euch als Restrukturierern fällt auf, dass ein paar Warnlampen angehen im Operating Business, in der Strategie und so weiter. Würdest du es für sinnvoll halten oder würdest du sogar für deine Aufgabe halten, da die Hand zu heben und dringend zu empfehlen, den M&A-Prozess zu stoppen, trotz aller Schäden, die das anrichtet, weil euch die Unsicherheit zu groß wird?
Ich komme nochmal kurz zurück auf die Frage zuvor, da wollte ich noch ergänzen, dass für so einen Fall würde ich es genauso sehen wie Tina, dass ich dann, wenn wir beide im Einsatz wären, Tina und ich abstimmen mit dem Gesellschafter, um dann eben zu entscheiden, wie man weiter verfährt. Das Gleiche würde ich jetzt für so einen Fall auch vorschlagen. Das heißt, dass wenn das Unternehmen sich bereits im M&A-Prozess befindet, alles ist im vollen Gange und jetzt fällt im operativen Geschäft, fallen Defizite auf, die eben noch nicht bekannt waren, dann ist es natürlich unsere Pflicht, unsere Verantwortung, klipp und klar und ohne Umschweife darauf hinzuweisen. Und dann muss man eben im Tandem entscheiden, wie gehen wir damit um. Stichwort Kommunikation. Also ich bin immer für komplette Transparenz, auch wenn es jetzt zum Negativen ist für das Unternehmen. Aber ich würde es trotzdem kommunizieren. Das wäre meine Empfehlung, weil ich einfach damit weiterkomme langfristig, weil das fällt mir sonst irgendwann auf die Füße.
Eine letzte Frage von mir an dich, Tina. Exit Readiness war ja immer ein bisschen ein exotisches Thema, hat nicht so die große Aufmerksamkeit erfahren. Ich habe das Gefühl, dass so nach seit 6-12 Monaten das Thema ziemlich en vogue ist, was natürlich damit zusammenhängen kann, dass Exit-Prozesse im Moment generell sehr schwierig werden. Und da ist natürlich der Zwang, sehr gründlich die Vorbereitung zu machen, größer als in einem Markt, wo alles weggeht wie geschnitten Brot. Ist diese Ernsthaftigkeit bei Exit Readiness, die du wahrscheinlich auch im Moment siehst im Markt, glaubst du, dass das ein temporäres Phänomen ist, dieses schwachen M&A-Markt, oder wird es danach auch bleiben?
Das ist eine gute Frage. Ich gebe dir recht, die Notwendigkeit der Exit Readiness ist mittlerweile erkannt. Ja, warum ist die erkannt? Weil natürlich viele Prozesse auch gescheitert sind, weil gewisse Due Diligence-relevanten Themen nicht im Vorfeld erkannt worden sind oder entsprechend adressiert worden sind. Generell ist zu sagen, dass insbesondere im Bereich Private Equity, wenn du dir mal die letzten 10 Jahre anguckst, also seitdem ich das Thema mache, der Professionalisierungsgrad bei den Exits deutlich zugenommen hat auf der Private Equity Seite. Das ist natürlich für den Mittelstand bei weitem noch nicht so. Es ist auch klar, nicht jeder Mittelständler will überhaupt verkaufen. Ja, das ist natürlich beim Private Equity Unternehmen von Tag 1 klar. Ich würde aber schon denken, dass generell der Professionalisierungsgrad oder das Verständnis, was gemacht werden muss im Vorfeld, um dann ein Exit auch bestmöglich durchzuführen, dass da die Erkenntnis weiter und weiter steigt, sodass wir hoffentlich in der Zukunft dann auch mit besser vorbereiteten Assets an den Markt gehen können.
Rüdiger, ich glaube, es war höchste Zeit, dass wir uns das Thema mal vorgenommen haben hier im Podcast, oder?
Ja, so war richtig gut.
Ich freue mich auch. Ich glaube auch, dass das Thema Potenzial hat, ein Dauerbrenner zu werden. Wir haben ja gerade hier besprochen, welche Synergien es gibt zu normalen Managementprozessen, wie hilfreich das sein kann, auch einfach zu wissen, wie das Unternehmen funktioniert und dass es doch viel mehr ist, als der feine Herr Tippe anfangs so despektierlich als Window-Dressing hier.
Ja, sei nicht so picky, das war ein Spaß.
Ich weiß. Tina hoffentlich auch.
Habe ich so verstanden.
Okay, wir sind wieder Freunde und das ist ja schön zum Ende dieses Podcasts. Tina, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch Zeit genommen habt für diesen Podcast. Schön, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Wer mehr Fragen hat zu dem Thema, der kann sich natürlich gerne direkt an Tina wenden. Tinas Kontaktdaten finden Sie genauso wie die von Rüdiger und mir in den Shownotes. Und falls Sie auch mal ein interessantes Thema bei unserem Podcast haben oder dabei sein möchten, schreiben Sie mir gerne. Mit diesen Worten habe ich auch für unseren heutigen Podcast die Exit Readiness hergestellt. Rüdiger, Tina und ich verabschieden uns in eine kleine Sommerpause. Und wenn es kühler wird, ist auch Turnaround wieder da. Machen Sie sich eine entspannte Zeit und kommen Sie gesund aus den Ferien zurück. Turnaround aus. Initiator Rüdiger Tippe, Excellence Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.